Bayern 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Es ist wieder Zeit für einen Clubhouse-Mitschnitt hier im Turi 2 Podcast. Am 22. Februar haben wir in unserer Montagsrunde ein halbes Dutzend PR-ExpertInnen zu uns in den Turi 2 Clubraum eingeladen und mit ihnen über die Möglichkeiten von Clubhouse in der PR diskutiert. Außerdem erfahren wir vom früheren ARD-Sportschau-Moderator Waldemar Hartmann, dass er dieser Tage lieber Cola als Bier trinkt. Euch erwartet also eine bunte, unterhaltsame Runde. Durch die Sendung führen Turi 2 Gründer Peter Turi und Verlegerin Heike Turi.
Ja, hallo, ich freue mich, liebe Community. Ich freue mich ganz besonders, weil heute die liebe Heike an meiner Seite ist. Heike, wie kommt's?
Naja, weil du das so wolltest. Erstmal hallo zusammen. In seinem Talk mit Tijen Onaran letzte Woche hat Peter mich ja öffentlich als Clubhouse-Verweigerin geoutet. Und das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Und bei so tollen Zusagen für heute fiel mir der Schritt natürlich ganz leicht, ins On zu gehen. Und da bin ich gern dabei.
Wir haben heute im Clubhouse 6 Öffentlichkeitsarbeiterinnen zu Gast, die ihr Handwerk wirklich verstehen, finde ich.
Da hast du recht. Und vom Clubhouse Neuling geht an euch auch die Frage, wo steht ihr denn im Infektionsverlauf? Gerade erst angesteckt mit dem Clubhouse-Virus? Schon im Abklingen? Oder seid ihr sogar schon immun? Du, Lothar Lamberts, sprichst für den Energieriesen RWE. Wie schaut's bei dir aus mit dem Clubhouse-Virus?
Mir gefällt das Bild mit dem Virus nicht. Ich glaube, das können viele nachvollziehen. In diesen Zeiten. Mit Clubhouse an sich, ehrlich gesagt, fremdel ich noch ein bisschen. Es gibt ein paar Dinge, die finde ich auch schon gut. Die Atmosphäre in den Gesprächen, die so ruhig und sachlich ist, finde ich gut. Auf der anderen Seite fehlt mir manchmal tatsächlich ein bisschen die Zuspitzung. Also durchaus ein ausbalanciertes Bild und ich bin mal gespannt, wie sich das noch so weiterentwickelt.
Das können wir heute leisten, Lothar, auch du, indem du kurz und zugespitzt antwortest. Ich stelle den nächsten Gast vor, da würde ich die Lina Bringschulte nehmen. Lina, du arbeitest jetzt seit 6,5 Jahren bei der Deutschen Telekom in der PR und bist für die Podcasts der Telekom zuständig. Wie ist es bei dir? Bist du, jetzt versuche ich das Bild vom Virus zu vermeiden, bist du schon entflammt für die Idee des Clubhouses?
Grundsätzlich freue ich mich immer über neue Audioplattformen, weil wie du schon gesagt hast, Podcast ist so mein Steckenpferd und ich habe mich riesig gefreut, als der Hype sozusagen losging. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich klingt es schon langsam ein bisschen wieder ab, weil ich nach wie vor ein Fan davon bin, die Inhalte zu konsumieren, wann und wo ich will. Und deswegen muss ich sagen, ich mag Clubhouse, aber Podcasts sind mir doch ein bisschen lieber.
Da passt es ja super, dass wir dieses Gespräch aufzeichnen und du es am nächsten Tag dir nochmal anhören kannst, wann und wo du willst.
Absolut.
Ich leite ja, über.
Da wollte ich nochmal nachfragen, Heike, wenn ich darf, bei der Lina. Sozusagen, du sagst, Clubhouse ist ein bisschen blöd, dass alles durch den Äther geht. Was hältst du denn davon, Clubhouse einfach als Produktionsplattform für coole Podcasts, Live-Podcasts mit Publikumsbeteiligung zu nutzen. Ist das eine Idee? Wir machen es ja, ne?
Ich finde, das ist grundsätzlich schon eine Idee. Ich glaube, das ist cool, aber so wie Lothar gerade gesagt hat, gehen oft, bei euch hatte ich jetzt in der Vorbereitung nicht das Gefühl, aber oft, wenn ich in Clubhouse-Talks zu Gast bin, sage ich mal, geht da weniger Vorbereitung rein als in einen Podcast an sich. Und ich glaube, wenn Clubhouse dafür genutzt werden würde, langfristig, dann müssten wahrscheinlich die Hosts oft noch ein bisschen mehr Vorbereitung reinstecken. Aber dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, auf jeden Fall, ja.
Das können wir ja vielleicht auch noch im Laufe des Talks heute Abend nochmal beleuchten. Ich würde jetzt gerne die Julia Kritjan vorstellen. Du bist Unternehmenssprecherin des MDR, also des Mitteldeutschen Rundfunks. Und könntest du dich bei der hitzigen Diskussion derzeit um ARD und die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt raushalten aus Clubhouse?
Ach ja, das geht schon. Also sind ja auch nicht alle in der ARD auf Clubhouse, was auch den Grund hat, dass natürlich das eingeschränkt ist. Ne? ARD und Öffentlich-Rechtliche steht immer Zugang für alle, ein Angebot für alle. Das ist bei Clubhouse nicht und ist auch nicht immer barrierefrei. Insofern bin ich Clubhouse neugierig, finde das super, wie tief man auch in Diskussionen gehen kann. Mir fehlt aber an mancher Stelle noch was.
Patrick Kammerer, ich habe dich einmal einen der schlauesten Eierköpfe der Branche genannt. Du bist der Oberstratege für PR bei Coca-Cola in Deutschland oder Mitteleuropa. Wie viel Zucker gibst du denn dem Clubhouse-Affen?
Mit dem Eierkopf hast du recht, Peter, das kann man auch sehen. Ich bin heute Abend hier, weil Heike mich eingeladen hat. Heike.
Auf dem Bild nicht. Du hast doch so geschickt geschnitten, dass man leider deine No... Du hast keine Probleme, ne, dass die Friseure zu haben immer?
Überhaupt nicht. Ich freue mich über Clubhouse, um auf deine Frage einzugehen und die 60 Sekunden zu beherzigen. Ich glaube, dass Lina recht hat. Tatsächlich durch die zum Teil geringe Vorbereitung von einigen Räumen oder der ModeratorInnen gibt es solche und solche Ausschläge. Ich habe Sternstunden erlebt. Freitag vor 2 Wochen gab es einen Talk, einen Raum, einen Clubhouse-Talk mit Dunja Halali. Und da hat sich Kurt Schnibben, einer der ehemaligen Top-Spiegeljournalisten, eingewählt und aus dem Stegreif berichtet von seinem Leben, von positivem Rassismus, den er als Lob dem Partner seiner Tochter ausgesprochen hat. Und das war großartig, hätte man nicht besser vorbereiten können. Und ich glaube momentan, was Dunja Halali für die Marke ZDF tut durch Clubhouse, ist durch große Kampagnen bei manchen anderen Formaten gar nicht zu schaffen.
Das nehme ich als Überleitung zu Michael Manske. Michael, du bist der PR-Flüsterer von VW-Chef Herbert Diess. Dürfen wir deinen Chef vielleicht bald im Turi 2 Clubraum begrüßen zum Talk Herbert Diess, wir müssen reden. Das ist ein Format, das bei uns mittwochabends stattfindet.
Ja, guten Abend. Wir haben tatsächlich vor ziemlich genau 4 Wochen mit Herbert Diess tatsächlich über Clubhouse auch gesprochen. Nachdem das Mitte Januar in Deutschland diesen Hype ausgelöst hat, hatten wir dann am Montag unsere Redaktionsrunde, haben dann mit ihm drüber gesprochen. Er fand das Format sehr spannend, ist aber jemand, der nicht nur stattfinden will, um Early Bird und modern rüberzukommen, sondern hat gesagt, man bräuchte auch das passende Thema. Einfach nur über Mobilität quatschen. Ja, da ist das Zeitfenster dann doch zu klein bei ihm. Und da sehe ich eben auch das größte Manko an dieser Plattform. Es ist eben ein Zeitfresser, wenn man das nicht so professionell aufstellt, wie ihr das jetzt hier in diesem Fall tut. Von daher, ich würde nicht Nein sagen, muss aber auch sagen, dass der Hype schon etwas nachgelassen hat und wir aktuell tatsächlich Podcasts wieder bevorzugen.
Ja, ist ja super. Wenn der Herbert zu uns kommen würde, dann wäre er ein Clubhouse-Talk von einer Stunde, er wäre ein Podcast, er wäre ein Video und er wäre ein Buchbeitrag. Ist das ein Angebot, Michael?
Ich kann es gerne mal weitergeben.
Danke, super. Kerstin Deixler, du bist Head of Marketing bei Media Lab Bayern. Ihr macht so coole Sachen wie die Medientage in München. Dieses Jahr, glaube ich, komplett digital und trotzdem, glaube ich, erfolgreich, spannend. Und ihr kümmert euch um Startups in Made in Bavaria. Was macht ihr so? Was treibt ihr im Clubhouse?
Also ich muss da direkt mal korrigieren ein bisschen. Unsere Unternehmensstruktur ist ein bisschen komplex. Also ich bin die Leitung vom Marketing bei der Medien Bayern GmbH und zwar für die Bereiche Medientage München verantwortlich und für Explore Media. Das heißt, wir haben bei uns in der GmbH eigentlich alles, was das Thema Medieninnovationen angeht und eben da verschiedene Projekte. Und natürlich ist für uns Clubhouse dadurch super relevant, weil wir halt feststellen, dass die ganzen Medienleute sind halt einfach auf Clubhouse. Das sind halt diese ganzen Early Adopter direkt gewesen. Und deswegen hatten wir auch sehr, sehr zeitnah dann entschieden, wir probieren es einfach mal aus und schauen einfach mal, wie funktioniert das überhaupt, wie können wir unsere Zielgruppe erreichen. Und es ist halt sehr, sehr niederschwellig. Also man kann, finde ich, es halt sehr leicht nutzen. Und es entstehen sehr viele gute Gespräche. Und ich finde, man sieht, der Hype flacht so ein bisschen ab. Aber es entstehen auch sehr, sehr viele gute neue Formate. Und das, glaube ich, wird spannend, wie sich das noch weiterentwickelt, welche weiteren Formate man eben entwickeln kann.
Mhm. Hast du Beispiele für Formate?
Also jetzt bei euch, finde ich, sieht man es eben, wie man es sehr gut verfolgen kann mit diesem 360-Grad-Ansatz, dass man eben halt wirklich sagt, okay, gut, wir machen jetzt hier im Prinzip ja eigentlich unseren Live-Podcast und spielen das dann aber über die anderen Kanäle und ziehen uns daraus auch unsere Inhalte. Also ich finde, man muss es ja auch nicht immer so denken, das ist was zusätzlich, sondern es ist halt eigentlich was, woraus ich meine Inhalte ja auch generieren kann. Und dadurch habe ich halt einfach an anderen Stellen vielleicht eine Zeitersparnis dann.
Mhm. Wir haben alle eins gemeinsam, dass wir nämlich das ganze letzte Jahr uns mit Corona haben beschäftigen müssen, beziehungsweise durch Corona auch verschiedene Prozesse haben umstellen müssen. Wie ändert sich denn die Unternehmenskommunikation für euch durch Corona?
Vielleicht kann ich mal anfangen. Bei uns hat sich es tatsächlich intensiv geändert, weil auf einmal, so wie bei fast allen, die Hälfte der Mitarbeitenden zu Hause war und wir wollten was finden, womit man trotzdem den Zusammenhalt im Unternehmen stärkt. Und deswegen ist unser interner Podcast jetzt ziemlich genau ein Jahr alt, weil wir damit angefangen haben zu sagen, der Corona-Stab, die Intendantin, aber auch die Kollegen zu Hause tauschen sich aus über Sprachnachrichten, die dann im Podcast zusammengefasst werden. Und das hat ganz stark für diesen Zusammenhalt gesorgt. Also ich habe noch im Ohr, wie der eine Kollege erzählte, er mischt jetzt Radiobeiträge im Schrank seiner Frau. Der andere erzählte, wie Homeschooling funktioniert. Das scheint schon alles so lange her, aber es war ein neues Tool unserer internen Kommunikation und hat super gewirkt, ist sehr gut angekommen.
Ja, vielleicht darf ich auch ein paar Takte dazu sagen. Wir haben ich beziehe es mal auf die Pressestelle, die in vier Ländern hauptsächlich verortet ist. Eins davon ist USA. Und uns hat tatsächlich dieses Virus an der Stelle sogar etwas geholfen, intensiver und enger zusammenzuwachsen. Das heißt, wir machen jetzt täglich zwei Calls, wo 15, 16 Leute drin sind und wo wir nicht nur uns kaprizieren auf das, was unser tägliches Geschäft ausmacht, sondern wir machen dann auch, um tatsächlich Nähe zu kreieren, einen Austausch über Themen, die ja Gott und alle Welt quasi heißen können. Also wir haben jetzt einen Kollegen zum Beispiel in Austin, der erlebt ganz hautnah das mit, was wir nur aus der Ferne mitbekommen, dass der Strom fehlt, dass Wasserleitungen eingefroren waren, etc. etc. Und ich glaube, ihm hilft es auch, dass er sich mit uns austauschen kann. Insofern, wenn es überhaupt irgendwas Gutes gibt an dieser Pandemie, ist es tatsächlich, dass wir dieses Zusammenwachsen besser hinbekommen haben.
In der Welt von Coke, wir sind seit März letzten Jahres weltweit, und zwar alle, die das möglich machen können, wenn man nicht in der Produktion oder im Labor arbeitet, im Homeoffice. Das hat natürlich die Kommunikation radikal verändert. Neben Teams setzen wir auf Yammer und haben regelmäßig und in viel größerer Frequenz globale und lokale Townhalls, die wir zum Teil dann auch bei einer großen auf YouTube live stellen. Das ist das Wichtigste. Und wir haben in Deutschland einen Podcast gestartet, der heißt 100% transparent, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit aktuellen Inhalten zu versorgen, und wir verlängern das, die Kernstücke dessen, was dort berichtet wird von unseren Expertinnen und Experten auf LinkedIn. Also wir versuchen auch, etwas davon nach außen zu tragen.
Also ihr macht, Patrick, praktisch dasselbe, was Turi 2 auch macht. Ihr versucht, die Community, was bei euch ja sozusagen intern ist, der große Laden Coca-Cola in diesen Corona-Zeiten, digital stärker zusammenzuhalten. Ist denn auch, Frage an die anderen, die Erfahrung die, dass interne Kommunikation natürlich jetzt auf digitalen Wegen durch Corona noch viel wichtiger geworden ist und dass die Journalisten die externe Kommunikation jetzt noch unwichtiger geworden ist? Da will keiner zu reden, ist die... Also. Nee, Julia...
Ja, ich weiß nicht, ob die externe Kommunikation unwichtiger geworden ist. Ich würde sagen, die interne ist auf jeden Fall Krise. Das Wichtigste in der Krise ist eigentlich kommunizieren. Wir haben angefangen mit einer Rundmail erstmal an alle Mitarbeitenden jeden Tag. Ich habe aber auch aus anderen Unternehmen gehört, da war dann ganz oft, wir wissen gar nichts. Das war schon mal sehr gut. Und dann eben dieser Podcast, Stimme macht total viel. Also ich glaube, es ist eine Zeit, wo in allen Unternehmen interne Kommunikation nochmal einen totalen Schub und eine andere Wichtigkeit, auch um wirklich was zu lernen und was mitzunehmen aus der Zeit bekommen hat. ist so unsere Erfahrung gewesen. Da sind ganz viele neue Formate entstanden. Der interne Podcast ist jetzt auch, hat einen externen Ableger bekommen, Unternehmenspodcast und, und. Also es ist ein Stück weit ein Kreativitätsschub für interne und dann damit auch externe Kommunikation.
Kreativitätsschub Corona. Sehen die anderen das genauso? Kerstin, du hast dich gemeldet, aber gerne auch alle anderen. Michael danach.
Also definitiv. Ich meine, man hat es bei uns auf jeden Fall gesehen. Einfach dieser Eventbereich wurde ja von heute auf morgen einfach komplett auf den Kopf gestellt. Und auch da zum Thema, wie tauscht man sich dann intern aus? Also normalerweise ist bei uns halt die Phase vor den Medientagen natürlich super intensiv und alle sind im Büro und man hat irgendwie kurze Wege, um sich abzustimmen. Und das musste man natürlich komplett nochmal neu aufsetzen und einfach überlegen, wie kann man sich dann sozusagen auch diese Informationen zuspielen. Aber es hat natürlich auch dazu gefördert, einfach neue Formate zu entwickeln. Und man sieht halt auch, dass sehr vieles möglich war, was davor immer alle gesagt haben, das funktioniert ja gar nicht. Also Events waren natürlich rein physisch und jetzt ist es halt wirklich so dieser Trend, okay, dann machen wir es halt hybrid zumindest, weil digital funktioniert ja auch wunderbar, zumindest als Ergänzung.
Bei uns hat der Deutschlandchef von Coca-Cola, Björn Jensen, hat in den ersten Monaten im vergangenen Jahr, als das losging mit dem Lockdown, alle im Homeoffice waren, jeden Tag ans gesamte Team inklusive der Kolleginnen und Kollegen in Dänemark und in Finnland ein kurzes Video geschickt aus seinem Arbeitszimmer oder wenn er draußen war, einfach etwa 2 Minuten, maximal 3, aber in der Regel 2 Minuten zu sagen, was ist heute los, was machen wir, was sind die Themen, was ist wichtig, was müssten Sie sich anschauen, etc. Also das war ganz, ganz toll. Nicht nur so kurz zum Start, sondern wirklich das über Monate hindurch gehalten.
Also bei mich, uns, ja genau, vielleicht.
Ich wollte dir gerade das Wort erteilen, Michael, ganz genau.
Okay, danke. Ja, bei uns muss ich sagen, war Corona definitiv nochmal ein Treiber in Richtung Digitalisierung, die zwar ohnehin eingesetzt hat, ich glaube aber schon, dass das beschleunigt wurde. Die interne Kommunikation, würde ich sofort unterschreiben, wie wahrscheinlich bei den anderen auch, ist wichtiger geworden, hat sich weiterentwickelt, Podcasts, digitale Videoformate, Talks, Townhalls etc. Aber, und das vielleicht dann da auch ein spannender Hebel, gerade der Herbert Dies hat eben dann gesagt, gut, okay, wir haben 670.000 Mitarbeiter, global, wie erreiche ich die schnell und effektiv? Und der hat dann beispielsweise für sich gesagt, gut, okay, wir schrauben bei LinkedIn quasi das Tempo nochmal hoch und nutzen eben da Social Media nicht nur als externes Kommunikationstool, sondern eben auch nach intern. Da haben wir gerade in der Corona-Zeit gute Erfahrungen gemacht, Rückmeldungen aus China, aus den USA etc. erhalten, da eben die Brücke über extern nach intern auch zu kommunizieren.
Ja, ich fasse mal zusammen, wo wir sind. Wir sind hier, Adelina kommt gleich dran auch. Wir sind jetzt 20 Minuten oder 18 Minuten in unserer Montagsrunde. Wir sprechen über Audioformate in der PR. Welche Chancen geben neue Hörräume uns auch? Und wir haben jetzt rundum gehört, dass es eine Menge Gewinner gibt. Ich zähle mal auf. Zuerst habe ich gehört, die interne Kommunikation, dann die Videos von den Vorstandschefs, von vielen Leuten. Podcasts intern und extern sind Gewinner. Jetzt würde ich aber gerne mal wissen wollen, wer sind eigentlich Verlierer? Lest ihr eigentlich noch Fachzeitschriften? Lest ihr noch Tageszeiten? Macht ihr noch Tageszeitungen? Macht ihr noch große Interviews mit Magazinen? Wer sind die Verlierer der Corona-Krise? Das wollen wir schon auch wissen. Ne? Ihr seid PR-Leute, aber ist nicht immer nur alles toll. Und jetzt will natürlich keiner. Wenn keiner will, rufe ich euch der Reihe nach auf. Wir fangen an mit der Kerstin. Kerstin, wer sind die Verlierer, wenn ihr mehr Zeit aufwendet für Video, Audio und interne Kommunikation? Wo nehmt ihr die Zeit weg?
Also ich meine, die ganz großen Verlierer, glaube ich, sind insgesamt einfach Events. Also alle, die sozusagen wirklich rein physische Events geplant haben und das nicht schnell umstellen konnten, haben verloren. Weil auch das, muss man ja sagen, war ja ein sehr, sehr wichtiges Kommunikationstool eigentlich nach außen. Das ist, glaube ich, so, dass wenn man sich nicht darauf vorbereitet hatte oder einfach da auch nicht schnell umgestellt hat, dann war das einfach das, was weggebrochen ist und wo man einfach keine Lösung auch dafür hatte, was es natürlich dann komplex macht. Und ansonsten, glaube ich, ist halt einfach das Wichtige oder die großen Verlierer sind auch die, die einfach halt sehr starr in Kanälen denken und aber nicht überlegen, wie kann ich denn crossmedial arbeiten. Also das Wichtige ist ja heutzutage, ich habe den 360-Grad-Ansatz, ich überlege mir, ich habe diese Geschichte und wie kann ich sie auf dem jeweiligen Kanal aufbereiten, ohne dass ich jedes Mal das Gleiche erzähle, aber auch ohne, dass ich jedes Mal sozusagen den Aufwand habe, es komplett neu aufzusetzen dafür. Und wenn ich das verstanden habe, dann gibt es, glaube ich, nicht die riesigen Verlierer sozusagen.
Na, es wäre schön, wenn es keine Verlierer gibt, aber ganz kann ich das nicht glauben. Was wird eigentlich wichtiger, interne oder externe Kommunikation? Welche Rolle spielt Audio? Das ist unser Thema. Wer möchte als nächstes ran? Noch eine Bemerkung. In 10 Minuten öffnen wir fürs Publikum. Ich sehe, dass Sandra Olbrich schon eine Weile gehoben hat. Also in 10 Minuten können dann die Ersten auf die Bühne, um hier neue Impulse zu geben. Vorher möchte ich aber noch wissen, intern, extern, wo gebt ihr Gas?
Also Verlierer ist, glaube ich, eindeutig die Nähe, auch wenn man mit Journalisten Gespräche führen will. Das ist schon mal ganz nett, wenn das über Skype geht oder WebEx oder wie auch immer, aber das ersetzt nicht das, was du normalerweise machen kannst, wenn du auch mal eine Tasse Kaffee zusammen trinkst oder wenn du mal abends zusammen essen gehst. Da ist, glaube ich, ein echter Verlierer in diesem Bezug Nähe. Intern, extern, da bin ich ganz bei Kerstin. Das hat viel zu tun damit, wie man Kanäle bespielt, crossmedial das macht. Das machen wir bei uns sehr intensiv. Wir denken so wie ihr bei Tori immer darüber nach, wenn wir eine Geschichte haben, wie kriegen wir die in alle unsere Kanäle hinein, wie kriegen wir die über alle unsere Stakeholder verteilt, und in dem Zusammenspiel gibt es bei uns keine Verlierer.
Peter, du hast das gerade so komplementär, so formuliert, als müsste das eine stärker werden und dann das andere abnehmen. So sehe ich es nicht, was in- und externe Kommunikation angeht. Die Anfragen von Medien werden nicht weniger, aber der Wunsch und die Erwartung und das spürbare Bedürfnis der Belegschaft nach Kommunikation ist größer geworden. Das heißt, dass insgesamt, würde ich denken, wenn man so einen Kommunikationskuchen sieht, der ist größer geworden. Also wir haben nicht gesagt, wir reduzieren die Pressearbeit oder die Medienkommunikation, um die interne Kommunikation zu stärken. Aber das Zweite ist deutlich vergrößert worden.
Ich würde mich da
heißt
gerne...
Es denn auch, Patrick, dass letztendlich ausgebaut wird? Aber Julia, ich wollte dir nicht das Wort abschneiden. Vielleicht kannst du auch beantworten. Patricks These ist, Kommunikation wird wichtiger, wird dann ausgebaut. Geht das immer weiter? Immer weniger Journalisten bei Medien, immer mehr Leute, die vielleicht mal Journalist gelernt haben oder journalistisch denken, in der PR?
Also ich würde unterstützen, dass interne und externe Kommunikation, ich meine, im Mitteldeutscher Rundfunk, der öffentlich-rechtliche, ich glaube, so viel externe Kommunikation wie im letzten Jahr war selten, und gleichzeitig die interne eben auch dieses Gefühl, es muss viel, viel wichtiger werden und größer. Was mein Verlierer wäre, wäre so die Kurzinfo hat, glaube ich, abgenommen, weil wir alle spüren, dass man mehr erklären muss und länger erklären muss, und vielleicht ist das auch ein Stück weit der Hype für Audioformate, weil das diese Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Und 60 Sekunden, wie ihr vorgibt, wir merken ja alle schon, wie schwierig das ist, wenn man den Gedanken eben auch mal ausführen will und nachdenken will. Also das war mein Learning, glaube ich, mehr Zeit für Kommunikation, weg von diesen klassischen Kurz-PIs mit Kurzsätzen, sondern gerade auch Führungskräften diesen Raum zu geben. Also ich merke, wir haben jetzt sowas nach jeder, bei uns heißt das Direktorensitzung, macht ein Direktor eine kurze Zusammenfassung als Audioformat für alle Mitarbeitenden. Und es funktioniert deswegen total gut, weil wir hatten das früher schriftlich, also im Intranet. Da ist dann dieser Satz. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn das die Person mit ihrer Sprachmelodie, mit ihrer Persönlichkeit einfach rüberbringt und auch andere Schwerpunkte setzt. Das darf man wirklich so aus mein persönlicher Blick auf, wie war diese Sitzung. Und insofern ist der Verlierer sind vielleicht die kurzen, rein faktischen Dinge, und der Gewinner ist mehr Raum, mehr Persönlichkeit, mehr Erklären.
Danke, Julia. Mich würde jetzt auch sehr, Lina hat schon das Mikro geöffnet. Genau, ich wollte dich nämlich ansprechen, Lina, und fragen, wie es bei euch läuft, bei der Telekom. Du bist ja nun auch zuständig für die Podcasts, intern, extern. Wie bereitet ihr das auf?
Ich wollte mich gerade noch einmal ganz kurz auf Julias Aussage beziehen. Ich würde auch sagen, dass mehr der Wille oder die von der Belegschaft das Verlangen danach da ist, mehr zu kommunizieren oder auch nahbarer, authentischer zu kommunizieren. Ich würde aber sagen, die Länge kommt immer sehr auf den Kanal an. Also wir haben gemerkt, dass diese produktiven Leerläufe weggefallen sind. Also der Weg zur Arbeit, die 20 Minuten, die man vielleicht mal zwischen zwei Meetings hat, die man nutzen kann, um irgendwie mal einen längeren Artikel zu lesen, zum Beispiel bei uns im Social Intranet. Und da geht dann aber wieder der Podcast mehr rein, weil man den vielleicht beim Joggen in der Mittagspause hören kann. Also wir merken, da kommt es weniger auf die Länge an. Also auch kurze Tagesnachrichten kommen immer noch gut an bei uns, aber auch eher im Audioformat als im Lesenden. Ich glaube, wir sind froh, wenn wir mittlerweile einfach mal von Bildschirm weggucken können. Und das merken wir ganz stark in der Nutzung bei uns. Aber auch wie Patrick vorhin gesagt hat, ich glaube nicht, dass man da extern oder intern, dass es da einen Shift gibt, sage ich mal, der korreliert. Ich glaube, dass extern nach wie vor viele Anfragen kommen und man viel macht, auch extern. Ich finde aber auch, dass wir mittlerweile viel intern gleich extern kommunizieren. Also viele Videos, die Tim Höttges beispielsweise dann aufnimmt, einen Talk, den er den Mitarbeitern gibt oder so, das wird dann auch auf seinem LinkedIn beispielsweise verwendet. Und wir nutzen das, was wir intern produzieren, dann in der Zweitverwertung auch extern.
Immer mehr Audio, immer mehr Video. Würdet ihr mit mir übereinstimmen, wenn ihr sagt, der große Verlierer der letzten Jahre und auch der Zukunft wird sein, das geschriebene Wort? Habt ihr auch immer weniger Lust, gedruckte Interviews und so weiter zu lesen? Wollt ihr auch mehr und mehr die Stimme und manchmal auch das Gesicht hören?
Würde ich vielleicht einmal dagegen halten, auch wenn wir auch ganz klar Richtung Video und Audio gehen. Aber wir merken es dann doch immer wieder, dass gerade zu den großen Themen, ich sag mal, so ein ordentlich organisiertes und auch geführtes Zeitungsinterview immer noch eine Wirkung hat. Also ich werde auch grundsätzlich, bei Patrick, der vorhin ja gesagt hat, der Kuchen wird größer. Ich glaube sogar, wenn man das vergangene Jahr sieht, haben wir wahrscheinlich so viel kommuniziert wie lange nicht mehr, sowohl intern als auch extern. Und ich glaube jetzt nicht, durch Formate wie Clubhouse oder LinkedIn oder Twitter oder Podcast, dass wir völlig fernab von Texten da arbeiten werden. Gerade wenn man auch mal in Archiven denkt, ja, also auch der Journalist wird ja in Zukunft immer mal wieder in alten Sachen suchen wollen. Und da ist dann natürlich eine Recherche in einem Podcast unfassbar aufwendig im Vergleich dazu, sich alte Interviews etc. oder Artikel anzuschauen.
Nicht bei Turi 2. Wir machen jeden Clubhouse-Text zum Video, zum Audio und machen vollständigen Transkript. Also Michael, du wirst, wenn dein Chef dann kommt zu uns, Herbert Dies, dann wird er jedes gesprochene Wort auch im Weltgedächtnis Internet finden können.
Peter, ich habe, wenn ich darf, noch einen Gedanken. Was mir auffällt, ist, es gibt einen Shift in der internen Kommunikation, nämlich wir haben keine Lust mehr, lange E-Mails zu lesen. Denn durch die funktionierenden Tools, die wir haben, Teams, Yammer, bevor jemand sagt, ich schreibe dir eine E-Mail und erkläre es dir, sagt man, ruf an. Also der Wunsch, sich persönlich auszutauschen und einen Call zu haben mit 4, 5, 10 Leuten über 15 Minuten und das dann zu klären, versus ich brauche eine Stunde, um so eine große Nachricht aufzuschreiben, die ich 15 Leute schicke. Das ist meine Wahrnehmung, dass die direktere, unmittelbare Kommunikation intern vor einer längeren geschriebenen Vorzug bekommt. Und ich nehme es wahr als eine Steigerung von Effizienz. Es ist schneller, es ist agiler, es trifft den Punkt.
Aber gilt das auch nicht für unseren Medienkonsum, Lothar? Also ich habe mich immer mehr dabei, dass ich sage, oh, so ein langes gedrucktes Interview, dreimal bereinigt durch PR-Stellen, wissen wir ja, wie das dann läuft am Ende. Da höre ich mir lieber einen Podcast an, den kann ich so auf dem Sofa oder zum Einschlafen oder nach dem Aufwachen oder in der Sonne draußen mal hören. Es kommt viel mehr rüber für mich, wenn ich die Stimme höre. Es zählt ja nicht nur, was gesagt wurde, sondern auch, wie es gesagt wurde. Also habt ihr nicht das Gefühl, dass wir alle ein bisschen weniger Zeitungen und Zeitschriften lesen, wenn wir jetzt so viel mehr Podcasts und Videos hören, sehen?
Das war echt erstaunlich, dass du das sagst. Denn ich habe Turi 2 hier liegen. Da sind wirklich tolle Interviews drin. Ich will jetzt gar nicht da irgendwie rumschleimen, sondern die habe ich wirklich mit großem Genuss gelesen und die möchte ich nicht am Rechner unter dem Bildschirm lesen, ganz ehrlich nicht.
Aber du musst das nur dreimal im Jahr lesen, Lothar. Es gibt ja Tageszeitungen, es gibt Wochenzeitungen, es gibt Monatsformate, weniger.
Jedes Format hat dann noch seinen Platz. Es ist schon richtig, dass Wortlaut-Interviews rückgängig sind.
Das liegt auch sicherlich mit an der Rolle, die wir da so vornehmen, dass halt vieles anders als in angelsächsischen Ländern nicht gesagt ist, gesagt ist, sondern das wird geht einfach mal durch die Abteilungen, durch die PR-Abteilung und dann sieht es vielleicht im Zweifel anders aus. Und das ist vielleicht eine Schwäche am Wortlaut-Interview, aber ich bin nach wie vor ein Fan davon. Und auf der anderen Seite wollte ich gerade noch Patrick zustimmen. Das stimmt, das ist nicht nur, dass sich Kommunikation dadurch beschleunigt und vereinfacht hat. Die Möglichkeit, jetzt auch mal ganz schnell 2, 3, 4 Leute zusammenzuschalten, wenn man einen Sachverhalt klären möchte intern, ist so ein großer Fortschritt gegenüber dem, das alles per E-Mail zu klären. Da glaube ich, da haben wir echt große Schritte nach vorne getan.
Wir sind sehr stark bei der internen Kommunikation und wie man untereinander in den Firmen miteinander kommuniziert. Mich würde doch nochmal interessieren, wie geeignet ist Clubhouse für die externe Kommunikation? Ich meine, man kann ja dann mit Presse, mit Konsument auch ins Gespräch kommen direkt.
Ja, vielleicht da einmal, ich sage mal Clubhouse, wenn es schief läuft und da kann der ein oder andere Politiker ja ein Lied von singen, dann sind die Spillover-Effekte, sage ich mal, in die klassische Medienwelt vorprogrammiert. Ja, dann findet man bereits statt. Bei interessanten Formaten oder interessanten Aussagen tut sich da die Medienwelt nach meinem Gefühl noch ein bisschen schwer, außer man macht es so wie Turi, ja, und spielt das dann über alle Kanäle aus. Ja, das ist sicherlich dann nochmal ein Unterschied. Aber generell hat natürlich ein klassischer Podcast, wir waren mit dem Herrn Dies jetzt im Economist Podcast, der hat natürlich eine wahnsinnige Schlagkraft, ja. Und solange die Marken Clubhouse nicht erkennen zur Zweitverwertung oder eben zur Weiterverbreitung, wird es, glaube ich, schwer, so eine richtige Wucht hinter eine Nachricht zu bringen, wenn ich hier auf Clubhouse stattfinde, außer es geht was schief. Das funktioniert natürlich immer wahnsinnig gut.
Ja, ich fasse mal zusammen, wo wir stehen. Wir reden jetzt 32 Minuten über das Thema Audioformate in der PR, haben aber auch ein bisschen darüber gesprochen, wie Corona und die erzwungene Digitalisierung uns alle verändert hat. Da jetzt 33 Minuten rum sind, habe ich die erste Gästin, nee, es ist ein Mann, habe ich den Philipp hochgeholt, damit er mal einen neuen Gedanken reinbringt in unsere Runde. Philipp Reinhardt, du bist Gründer Gamification Agentur Pfeffermind. Das lese ich hier gerade ab. Das finde ich ja ganz cool bei Clubhouse. Anders als wenn ich jemanden auf einer Party treffe, wo ich nur den Namen sehe am Schild und jetzt vielleicht Pfefferminz noch, sehe ich bei dir richtig, was du machst. Du bist unter anderem Comedy-Autor. Stimmt das? Und was ist dein Beitrag oder deine Frage, Philipp?
Ja, das stimmt soweit, aber tatsächlich in der Rolle des Gründers der Gamification-Agentur haben wir viel mit Konzernen zu tun und eben auch mit den PR-Abteilungen. Und meist, also wir machen auch Audioformate und häufig sind Spiele dann auch nur noch eine andere, eine ähnliche Richtung. Das heißt, die wollen irgendwas Neues ausprobieren, was sie vorher nicht gemacht haben. Und zu den zwei Themen, die du eben hattest, ich merke auf jeden Fall, dass so neue Formate, sei es Audio oder Spiele, auf jeden Fall ersetzen die E-Mail mit PDF-Anhang. Ich würde sagen, das ist in 80% der Fälle, wo wir gerufen werden und uns was überlegen müssen. Ersetzen wir eigentlich sowas oder vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, man setzt sich zusammen zu 20 und einer hält eine PowerPoint-Präsentation. Das sind meines Erachtens die typischsten Formate, die aktuell mehr und mehr ersetzt werden in den Firmen oder es steht irgendwo im Internet eine Information. Und da versuchen die, glaube ich, mehr und mehr sehr modern zu werden in der Kommunikation, um ihren Leuten was zu bieten. Und ich glaube, dementsprechend auch dieser Wandel oder dieses Verhältnis von intern und extern, da merke ich einen ganz klaren Shift. Also wir sind jetzt seit 7, 8 Jahren ungefähr auf dem Markt. Und am Anfang war das vielmehr immer so ein externes Ding, von wegen, wir wollen unseren Kunden was bieten, also auch was so neue Formate angeht. Und inzwischen ist bei uns auch der Großteil intern, weil ich glaube, dass da ein großes Umdenken eingesetzt hat, dass die Firmen, gerade auch die Großen, verstehen, sie müssen ihren Mitarbeitern was bieten. Das war früher einfach so, keine Ahnung, für unsere Kunden machen wir total fancy irgendein Audio- oder eben Videoformat oder Spiel. Und für die Mitarbeiter, die kriegen halt trotzdem irgendwie eine E-Mail geschickt und sollen sich den Anhang mal durchlesen. Und ich glaube, da hat sich total viel geändert, dass die wissen, um ihre Leute zu halten, müssen die halt auch irgendwie Spaß haben bei der Arbeit. Und das kann halt irgendwie das unterhaltsame Audioformat sein oder ein Spiel oder was auch immer. Und da merke ich schon, dass da ganz viel sich ändert. Also wir machen jetzt gerade zum Beispiel seit 2 Jahren
Philipp, Bank. Stopp, Philipp, 60 Sekunden ist eigentlich bei uns die Regel. Ja, sag mal, was ist deine Frage?
Waren die zwei Punkte eigentlich? Deswegen
kurz genannt, aber ich will dich gar nicht, also aber fass noch mal kurz zusammen, was ist deine These oder deine Frage hier?
Also ich fand nur, gerade hatten ja ein paar Leute gesagt, ja, Audio geht eigentlich auf Kosten von nichts anderem. Und da würde ich klar sagen, doch. Und zwar auf jeden Fall im weitesten Sinne dem geschriebenen Wort. Und zwar einfach diesen wahllosen, sinnlosen, unendlichen E-Mails, die in den Konzernen immer hin und her geschickt werden. Ich glaube, das wird ganz klar ersetzt, zum Beispiel durch Audioformate.
Super Beitrag von dir, Philipp. Danke, dass du es am Ende auch noch so kurz und knapp und klar auf den Punkt gebracht hast. Ich habe jetzt zwei Leute noch auf die Bühne geholt. Gerne dürft ihr auch noch eine Frage stellen an die PR-Leute, aber du bist selber eine, Lena. Und dann ist da noch der Waldemar Waldi Hartmann, den ich schon länger sehe im Clubhaus. Und jetzt freue ich mich, dass er bei uns auf die Bühne gleich kommt. Aber vorher, Lena, du machst für die deutsche, Welthungerhilfe, glaube ich, PR. Und was ist deine Erfahrung mit dem Clubhaus? Und danach Waldi Hartmann. Mann, mein Lieblingsmoderator aus alten Zeiten, als ich noch viel Fußball geguckt habe.
Danke, Peter, dass du mich spontan hier eingeladen hast, auf die Bühne zu kommen. Ich war gerade dabei, Zwiebeln zu schneiden. Ich arbeite bei der Welthungerhilfe, das ist vollkommen richtig. Und wir haben ja seit letztem Jahr da auch einen Podcast, deswegen dadurch auch so ein bisschen Erfahrung mit Audioformaten. Und weil ich Audioformate persönlich auch irgendwie sehr gut finde, habe ich auch, oder nicht nur ich, meine Kollegen und ich da auch, sind wir schnell auf diese Clubhouse-Welle aufgesprungen, als das vor ein paar Wochen losging. Und meine Erfahrungen sind extrem gut, extrem vielseitig. Also ich glaube, wir haben so alles Mögliche ausprobiert, da auch mal mit Kooperationspartnern Gespräche hier im öffentlichen Raum zu führen, die wir sonst vielleicht ja nur unter uns führen. Und das hat dann doch irgendwie dazu beigetragen, dass man auch nochmal Perspektiven von außen in die Gespräche mit reinkriegt. Und von daher, das macht Spaß. Man hat eine total Möglichkeit, hier auch Netzwerk zu erweitern und sich eben auch Inputs nochmal so von außen reinzuholen, was man im normalen Meeting vielleicht so nicht hätte. Von daher, ich habe bisher echt ein gutes Gefühl bei Clubhouse. Ist aber auch eine Welle, die jetzt vielleicht irgendwie langsam so ein bisschen abebbt. Muss man mal gucken, was damit passiert.
Ja, Waldemar Hartmann, ich habe dich auf die Bühne gehört. Dürfen wir Waldi sagen? Und wie sind deine Erfahrungen im Clubhouse?
Also wir dürfen Waldi sagen, weil er so heißt. Ich bin seit 3 Wochen dabei. Ich bin weder bei Facebook noch bei Twitter, weil mich wirklich abgeschreckt hat, dass häufig die sozialen Netzwerke asoziale sind. Dann hat man mich eingeladen zu Clubhouse. Ich gebe zu, die Pandemie hat ihres dazu getan, weil einem doch manchmal die Decke auf den Kopf fällt. Und ich habe dann so langsam das Spiel mit Clubhouse und das Spiel von Clubhouse entdeckt und klingt mich da ein, wo ich glaube, da lerne ich was, da kann ich meinen Gesichtskreis und mein Wissen erweitern und erlebe mit Podcasts, aber auch jetzt mit dieser Art Clubhouse. Ich habe 1977 beim Bayerischen Rundfunk im Hörfunk angefangen. Irgendwann war das gute alte Dampfradio. Und seit es Podcast heißt, ist es was ganz Modernes, was ganz Tolles. Ich finde das toll, weil mein Herz gehörte lange und immer dem Radio. Also ich bin gern dabei. Klingt mich ein bei Politik, weil das jetzt mein neues Hobby geworden ist seit 2-3 Jahren. Aber auch beim Sport, bin ab und zu auch mit im Spiel und habe auch meine Follower erweitert dadurch. Ich bin ganz überrascht, dass der alte Mann dann doch noch bei ein paar Leuten im Gedächtnis ist und habe auch hier mit Interesse zugehört. Danke für die Einladung.
Ja, sag mal eines noch, Waldi, ist das fürs gute alte Dampfradio dann das Clubhouse eine Konkurrenz, so ein Todesgeier oder eine Belebung?
Ich glaube eher eine Belebung. Der Vorteil ist, und vielleicht kommen die Radiomacher drauf, die ja auch in der Hektik der Zeit und weil manche Leute glaubten, Fast Food gehört auch zur Sprache, dass nur noch Häppcheninformationen verkauft worden sind zwischen Musiktiteln. Und hier auch bei Turi 2, ich bin da auch Abonnent des Newsletter, kriege ich ausgeruhte Interviews bis zu einer Stunde lang. Ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass Leute noch Zeit haben und Muße haben und Geduld haben, so lange zuzuhören. Aber der Erfolg gibt dem Format recht. Und ich war immer schon ein Verfechter. Man kann zwar in der Tagesschau in 1:30, das habe ich so ganz am Anfang gelernt, in 1:30 von der Ermordung von John F. Kennedy berichten, aber so wirklich geht das nicht.
Waldi, eine letzte Frage noch an dich. Jetzt ist niemand da von Paulaner hier auf der Bühne. Würdest du ausnahmsweise auch mal eine Cola trinken? Und was würdest du dem Patrick Kammerer, der ja das Brain ist hinter der PR von Coca-Cola, sind aber auch andere PR-Leute auf der Bühne, was würdest du dir den Wünschen von PR-Leuten? Du hattest ja mit ihnen immer mal zu tun. Gibt es einen Tipp oder einen Wunsch von dir an Leute aus der PR?
Waldi macht keinen falschen Fehler jetzt.
Der Patrick weiß gar nicht, was ich neben mir stehen habe. Ich bin Konsument von Zero. Von Zero Zucker, weil ich Cola mein ganzes Leben lang schon getrunken habe. Weißbier habe ich so lange getrunken, wie ich Geld von der Palaner Brauerei dafür bekommen habe. Und das war für die Werbezeit eine lange Zeit von 10 Jahren. Nein, Quatsch, ich trinke natürlich immer noch gern Weißbier, aber nicht, wie Rudi meinte, vor den Interviews und auch nicht morgens zum Frühstück, sondern mal nachmittags beim Sport oder dann im Biergarten. Ich glaube, dass für die Werbung und für PR das Gleiche gilt wie fürs richtige Leben. Umso ehrlicher, umso erfolgreicher.
Okay, danke. Das ist eine einfache Wahrheit. Wir haben noch jemanden auf der Bühne, bevor dann die Heike in die Schlussrunde einbiegen wird. Wir haben noch 19 Minuten. Jörg von Heimburg, du hast viele Jahrzehnte Fachzeitschriften rund um Computer gemacht. Was ist dein Eindruck, was ist dein Rat oder deine Frage, was sollten PR-Leute mit dem neuen Tool Clubhouse anfangen oder mit auf?
Ja, danke. Es ist immer schwierig, nach dem Waldi zu reden, aber bei mir steht ein Weißbier auf dem Tisch gerade. Ich esse gerade Abend. Was vielleicht ganz interessant ist, es wird ja heute so ein bisschen die letzten 2-3 Tage schon ein bisschen nicht vom Abgesang vom Clubhouse gesprochen, aber dass doch die Intensität etwas heruntergefahren ist. Und ich denke, für PR-Leute ist es wichtig, die richtige Themenwahl zu finden. Ich glaube, auf Clubhouse gibt es mittlerweile den 100. Beitrag, wann wir wieder reisen können. Und wie es mit Blockchain weitergeht und wie die Börse nach unten geht, das läuft sich natürlich irgendwann mal tot. Ich glaube, spannende Themen, gut aufbereitet, so Peter, wie du das machst, journalistisch aufbereitet, kontrovers auch teilweise, dann glaube ich, interdisziplinär, dann glaube ich, dann bleibt das Medium auch spannend. Das Zeitbudget, wie wir alle wissen, ist brutal eng und wir müssen uns alle fokussieren auf das, wo wir am meisten mitnehmen in den Social-Media-Kanälen.
Vielen Dank, Jörg. Ich hätte jetzt tatsächlich auch noch eine Frage an unsere Experten aus der PR. Könnt ihr euch überlegen, wer darauf antwortet. Ich würde gerne wissen, das ganze Know-how, das ihr jetzt euch aufgebaut habt im letzten Jahr oder ich denke auch davor schon, um Audio zu produzieren, habt ihr das alles im eigenen Haus erarbeitet? Habt ihr da extern Hilfe dazu genommen?
Wir arbeiten mit einer externen Agentur, haben uns hier auch zur Hilfe dazu genommen. Allerdings haben wir bei uns im Team so ein bisschen die Daumenregel, dass jeder produzieren sollen könnte. Einfach damit man in der Lage ist, auch in-house schnell mal was zu produzieren, wenn irgendwie was heiß läuft quasi. Aber grundsätzlich die Menge an Podcasts, auch die wir machen, produzieren wir mit einer externen Agentur.
Ja, bei Danke. Uns ist es, glaube ich, auch so, sorry, wenn ich jetzt etwas schnell war, bei uns ist im Grunde auch so halbe-halbe. Wir greifen auf Agenturen zurück, haben aber auch selber, Heike, du hast ja auch ein Bild machen können, jetzt ein ganz tolles Studio bei uns in unserem neuen Campus, das alle Möglichkeiten bietet, nicht nur für Podcasts, sondern insbesondere auch für Live-Dialoge, die wir sowohl für unsere Mitarbeiter anbieten, wo der Vorstand sich regelmäßig präsentiert und wo man auch die Möglichkeit hat, direkt Fragen zu stellen. Das machen wir auch nach außen. Es gibt im Moment unglaublich viele virtuelle Talkshows, Dialogformate, Angebote von Verlagen, wo wir auch eingeladen werden und das machen wir dann mit Bordmitteln und da, wo es dann aufwendigere Videoproduktionen gibt, da sind wir dann auch wiederum mit externen Agenturen unterwegs.
Würde ich gerne einmal ergänzen, weil der Herbert Dies bei uns da im Konzern allein schon herausragt. Im Normalfall im VW-Konzern, wie man sich das in so einem Konzern vorstellt, teure Produktionsfirma, 3 Kameras, 4 Scheinwerfer, bei einem Podcast auch ein Riesenzirkus. Der Dies legt da sehr viel Wert auf Effizienzen und Kostendisziplin, heißt tatsächlich seine Videos produzieren, Smartphone. Bei GoPros, den Podcast beim Economist, haben wir mit einem Ansteckmikro, das in einem Smartphone gesteckt hat, produziert. die Qualität kann sich dennoch sehen lassen, denke ich. Wir merken nur auch, allein wenn wir auf andere Mitglieder innerhalb des Volkswagen-Konzerns zukommen, sind die schon immer mal wieder überrascht, mit was für Bordmitteln wir da den CEO betreuen. Ich sehe es da als einen positiven Effekt an. Also wir haben eher das Gefühl, dass der Trend jetzt auch da bei uns immer mehr dazu hingeht, Bordmittel einzusetzen. Positiver Nebeneffekt ist natürlich die Lernkurve dann auch bei den eigenen Mitarbeitern.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wäre auch meine Anschlussfrage. Wie sprechfähig müssen Mitarbeiter sein? Beziehungsweise wie schult ihr eure Mitarbeiter? Weil es könnt ihr ja nicht alles in Personalunion machen.
Also wenn ich direkt da einmal antworten soll, was wir eben haben, also in Richtung Social Media, haben wir ein Social Media Team, das da tatsächlich dann auch Schulungen anbietet, wenn die jemand haben soll. Ansonsten funktioniert es ganz klassisch über das Thema Wissensweitergabe, heißt, der es kann, der gibt es weiter. Auch das vielleicht ein Effekt durch Corona. Diese teamübergreifende Arbeit hat sicherlich auch zugenommen bei uns. Also dieses klassische, nee, ich bin nur für das Thema zuständig und derjenige ist für das Thema zuständig. Auch das sicherlich aufgeweicht.
Mir fällt noch auf, das Erste ist, nach meiner Wahrnehmung, der Lockdown ist die Zeit für Experimente. Ich überlege, wie sich das Leben von Leuten verändert hat, die sich um Government Relations oder Public Affairs kümmern, die in Wahrheit seit einem Jahr nicht einen Bruchteil der Termine wahrnehmen, die sie im früheren Leben wahrgenommen haben. Das ist das eine, Zeit für Experimente. Und das Zweite, das passt zu dem, was Michael gerade sagt, ich habe das Gefühl, dass der Hollywood-Filter weg ist und wir haben jetzt mehr Sonnenallee. Das heißt, wirklich einfachere Produktion, schneller ausprobieren, take the lip gloss off, mach es wirklich so, wie es ist. Das scheint besser anzukommen.
Patrick, mir scheint ein interessanter Aspekt, dass du sagst, die Lobbyisten können nicht mehr so arbeiten, wie sie bisher gearbeitet haben. Also dass die Einladung zum Essen und die Hintergrundrunde im Berliner Weinlokal ist weitgehend weggefallen. Was sind denn bei euch, ihr seid ja alle auch ein bisschen Lobbyisten, ihr macht alle ein bisschen PR in den politischen Bereich rein. Was sind denn die neuen Mittel, wenn das Thema ein schönes Abendessen und ein toller Wein nicht mehr geht? Was ist denn da der Ersatz? Da wird ja wenig drüber geredet. Weiß ich auch gar nicht so. Wie macht ihr das?
Ich glaube, was am allerschwierigsten ist, wenn man keine Kontakte hat, jetzt neue Kontakte aufzubauen. Das heißt, jemanden kennenzulernen und ein Grundvertrauen herzustellen, wenn man sich gegenüber sitzt, abspürt, ob das ehrlich ist. So wie Waldi sagt, ne? Wenn Waldi sagt, umso ehrlicher, umso erfolgreicher. Diese Ehrlichkeit ist natürlich mit digitaler Kommunikation schwerer herzustellen als in der dreidimensionalen Welt. Aber die bestehenden Kontakte zu pflegen, das heißt, sich zu melden, eine E-Mail zu schreiben, eine SMS zu schreiben, das ist, glaube ich, der Weg. Wie wir das mit Familien und Freunden machen, sich zu melden, da zu sein, WhatsApp-Videocalls zu machen, das ist das, was mir so im Sinn ist.
Also sehe ich genauso. Wir haben einige Journalisten, die beispielsweise während der Corona-Krise angefangen haben, ja, und während der Corona-Krise sich dann die Kontakte in zum Beispiel der Autoindustrie aufzubauen, ja, sich solche Kontakte aufzubauen, die einem da vielleicht mal eine wichtige Info zustecken, die wiederum das Vertrauen auch in den Journalisten haben, dass da fair gearbeitet wird. Das ist sicherlich eine Herausforderung in Corona-Zeiten, dafür so einen völligen Neustart, da bin ich bei Patrick, dass das sicherlich die größte Herausforderung ist, dieses zwischenmenschliche Vertrauensverhältnis da aufzubauen. Bei bestehenden Kontakten sehe ich da eigentlich auch kein Problem.
Wie wird eigentlich, Julia?
Ja, mein Gefühl ist ganz stark, dass Corona alle dazu zwingt, den Werkzeugkasten so ein bisschen zu erweitern. Also Dinge, die man früher immer so gemacht hat, die funktionieren in Teilen nicht mehr so. Man muss was anderes überlegen und manchmal muss man dann auch feststellen, dass die alten Dinge nicht mehr klappen. Also wir hatten letzte Woche eine Digital-PK mit Journalisten und ich habe wirklich gedacht, alle sind mittlerweile, sehen wir ja jetzt hier, machen ihr Mikro aus, an, ist total eingeübt, kann jeder. Habe ich gelernt? Nein, auch nicht jeder. Ich hatte dann auch auf einmal Journalisten, die haben während des Videocalls gegessen und so. Also Es ist eine Lernkurve. Ein
Hörbar Finden. Gegessen?
Nein, aber man hat das Bild gesehen. Sichtbar. Man hat einfach den Topf, ja, und der Kollege, ich dachte immer, Mann, Video, mach's doch aus, dann kannst du auch weiter essen. Aber ja, also es ist einfach eben in der Tat, man muss Dinge ausprobieren und ich glaube, wir lernen alle.
Julia, du sprichst von einem neuen Werkzeugkasten. Gehört in den Werkzeugkasten eigentlich auch das Thema Stimme? Also es hat ja nicht jeder von Natur aus so einen wohltönenden Bass wie der Patrick, dem ich ja stundenlang zuhören könnte, auch wenn das Telefonbuch vorlesen würde. Macht ihr eigentlich Stimmtraining mit euren, Michael hat der dies und andere Kollegen, macht ihr Stimmtraining? Sind jetzt die Stimmtrainer die Gewinner des Audiobooms?
Also ist mir nicht bekannt, also der Herbert Diess selbst nicht. Ich glaube aber auch da, wir haben ja jetzt mehrfach hervorgehoben, dass Audio Nähe bringt, dass das echter ist. Und was ich jetzt nicht haben wollen würde, ist ein CEO, der spricht wie ein Tagesschausprecher, sage ich mal, ja, und da gestelzt Nachrichten runterhaut, sondern ich will ja, wenn ich jetzt Audio habe, dass der so klingt, wie er klingt. Deshalb würde ich ihm da wahrscheinlich sogar eher von abraten. By the way, funktioniert er ziemlich gut im Podcast. Und da würde ich ihm jetzt gar nicht mal zu raten, das zu machen.
Entschuldigung, wenn ich eingrätsche. Herr Diess klingt ja wirklich gut, aber es gab den, glaube ich, mittlerweile Vorgänger, der sehr stark für Fußball interessiert war. Und daher kenne ich ihn auch noch aus dem Aufsichtsrat des FC Bayern München. Für den wäre es schon empfehlenswert gewesen, mit der Stimme zu arbeiten. Jetzt ist zu spät.
Das stimmt. Der hat jetzt aber andere Probleme, glaube ich, als Stimmtraining.
Das stimmt.
Ja, die Stunde nähert sich fast dem Ende. Ich sage fast, weil wir noch eine Frage an euch richten möchten. Die lautet, welche Chance bieten Social Networks wie Clubhouse dem Thema Diversity? Da lehnen wir uns schon ein bisschen nach vorne, weil in einer Woche unsere Kollegin, die Elisabeth Neuhaus, dazu eine Clubabendrunde hat. Also, welche Chance bieten Social Networks wie Clubhouse dem Thema Diversity? Wie schätzt ihr das ein?
Also meine Erfahrung ist, dass Audio einfach generell die Schwelle senkt. Wir hatten jetzt digitale Mitarbeiterversammlungen und da haben sich viel, viel mehr Kollegen zu Wort gemeldet, als wenn man in der Halle aufstehen müsste, ans Mikrofon laufen, alle gucken und dann verhaspelt man sich nachher vielleicht noch oder so. Insofern sind, glaube ich, Audioformate generell da gut.
Möchte dazu noch jemand was sagen? Sonst rufe ich mal auf. Patrick, wie schätzt du das ein?
Heike, beschreib, was du meinst mit Diversity. Das ist ja ein weites Feld. Was genau ist in dem Sinn?
Es ist ein weites Feld. Und du kannst sagen, ja, es ist gut, weil wir damit mehr Frauen erreichen, weil die sich eher trauen zu sprechen und zu Wort zu melden. Julia hat das gerade eben als Beispiel gebracht, jetzt nicht explizit auf Frauen, aber oder dass ältere Mitarbeiter da einen anderen Zugang zu haben oder Leute mit Migrationshintergrund.
Für mich ist Diversity, also das Thema Gender ist ein Startpunkt und es ist ein wichtiger und nur ein Aspekt von vielen, vielen weiteren. Darum, ich kann mir gerade nicht richtig vorstellen, an welche Formate, welche Themen, welchen Runden du denkst, warum das anders sein sollte für das Feld Diversity als für jedes andere Thema.
Vielleicht kann ich dazu noch mal was sagen, denn ihr wollt ja in ein paar Tagen, am Donnerstag, wollt ihr ja ein Diversity-Session machen mit Blinden und Tauben und Menschen, die hören und sehen und praktisch mal ein Austausch machen. Und das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, wie Clubhouse oder ihr als Medium praktisch euch dem Thema nähert. Das Ganze ist gekommen dadurch, dass beim letzten Donnerstag eben eine Microsoft-Managerin aufgestanden ist oder verbal aufgestanden ist und eben gesagt hat, dass das Thema Diversity jetzt nicht nur das Gender-Thema, sondern auch viele andere Arten von Diversity auf Clubhouse stattfinden kann und dass man das in einem sehr, sehr guten Dialog machen kann. Und das greifen wir jetzt auf. Also insofern denke ich mir, dass Clubhouse ein gutes Format ist, das Thema erstmal zu befeuern, das Thema auf den Punkt zu bringen und alle Beteiligten im Prinzip mehr Verständnis aufkommen zu lassen und das Thema nach oben zu bringen.
Vielen Dank, Jörg, für den Einwurf. Es erinnert mich daran, dass ich euch zwei Sachen sagen kann. Was das Programm von Turi 2 ist, seht ihr immer auf der Seite turi2.de/Clubraum, weil wir ja im großen Clubhaus einen kleinen Raum, einen geschützten Raum für uns Kommunikatorinnen eingerichtet haben. Und da seht ihr, dass zum Beispiel morgen wir ein ganz neues Format probieren, jobs@turi2.de mit Fischer Appelt. Da wollen wir mal die Jobsuchenden und die Mitarbeitersuchenden zusammenbringen. Am Mittwoch sprechen wir mit Philipp Westermeier. Philipp Westermeier, wir müssen reden. Also was verändert sich für ihn als Event-Veranstalter auch? Und dann am Donnerstag haben wir diesen Open Innovation Live Podcast, so heißt er jetzt, OILP. Und da machen wir was mit Inklusion. Wir versuchen unter anderem gehörlose Menschen in diese Sendung reinzubringen mit ein paar technischen Tricks. Aber es erzählen auch blinde Menschen wie die Franzi, die bei Microsoft arbeitet. Wir erzählen einfach, wir hören einander zu und versuchen einander zu verstehen. Also das ist meiner Meinung nach eine Chance, die Clubhouse bietet, dass wir mal raus aus der eigenen Blase gehen und uns da unterhalten. Und ihr seid alle dazu eingeladen, da auch zuzuhören und zu lernen.
Wenn man einfach die Besetzung hier sieht mit den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch noch auf die Bühne gekommen sind, wie divers und wie breit gefächert das ist, dann glaube ich, gibt Clubhouse doch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie sowas funktionieren kann. Und das sogar quasi frei gewählt, ohne dass man jetzt sich sehr bemüht hat zu sagen, da muss ein älterer weißer Mann hin und eine jüngere Frau etc. etc., sondern das hat sich ja quasi so gefügt.
Ihr müsst unbedingt die tolle Verena Bentele einladen zu dem Diversity Podcast. Die Präsidentin des Sozialverbands VDK, ganz, ganz tolle Biathletin, die ehemalige Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Das ist also auch, was Waldi gerade sagte, er kommt hier mal dazu und geht rum im Lockdown, guckt man mal. Das ist das Tolle am Clubhouse. Ich glaube, es gibt in der physischen Welt ganz, ganz wenige Veranstaltungen, auf denen auf einmal ein so diverses Publikum zusammengekommen ist, momentan auf Clubhouse. Und darum, zur Anfangsfrage von Heike, bin ich nach wie vor sehr angetan. Ich glaube, dass wir das Plateau noch nicht erreicht haben.
Ich mache nochmal den kurzen Klugscheißer. Verena Bentele war Langläuferin ohne Gewehr.
Also ihr könnt aber alle für dieses Experiment am Donnerstag wirklich Werbung machen in euren Gruppen. Weil ich denke, wir wollen da mal wirklich was Interdisziplinäres, Diverses, Großes machen. Also bitte alle kommen, alle zuhören und auch die Freunde alle einladen dazu.
Und die Einladung kriegt ihr, indem ihr oben rechts steht, Turi 2, der Knopf. Wenn ihr uns folgt, Turi 2, dann kriegt ihr die Einladung, dann kriegt ihr mit, was wir an 5 Tagen in der Woche inzwischen im Clubhouse für Diskussionen führen. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und wenn wir jetzt gleich fertig sind, der Markus, ich höre ihn schon schnaufen, wenn wir jetzt gleich fertig sind, lassen wir noch 5 Minuten ein bisschen in unserem Clubraum, den ihr euch auch mal anschauen könnt. Geht auf turi2.de/Clubraum, da seht ihr mal, wie es da aussieht. Dann könnt ihr sagen, kann die Band spielen, kann die Band aufhören zu spielen. Also wenn wir gleich durch sind, dann könnt ihr noch ein bisschen draufbleiben und schauen, wer links und rechts von euch ist oder oben, unten und euch mit dem einen oder anderen vielleicht noch vernetzen, wenn dann die Musik kommt. Aber jetzt danke ich schon mal und vielleicht will Heike noch was sagen und dann Markus. Und tschüss, man hört sich um 7.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die erste Runde hier. Habe mich bei euch wohlgefühlt und werde nicht das letzte Mal auf Clubhouse gewesen sein. Das könnt ihr jetzt als Vorfreude oder als Androhung nehmen. Markus, das Wort ist dir.
Heike, vielen Dank. Bei mir ist ja aus dem ersten Teil noch der Satz von Michael Manske hängen geblieben, der erzählt hat, dass Clubhouse vor allen Dingen dann funktioniert, wenn was schief geht und dass es am Ende vielleicht auch dann erst für Kommunikatorinnen interessant wird, wenn es nicht immer nur um Krisen-PR geht, sondern eben, wenn es sich auch für Marken öffnet, dieses System. Und was ich natürlich sehr spannend finde, was ich heute gelernt habe, Waldemar Hartmann trinkt Weißbier, hat Weißbier früher aus Werbegründen getrunken, heute hat er eine Coke Zero auf den Tisch. Also spannende Einsichten in dieser Runde. Das war die Runde für heute Abend. Ganz vielen Dank an das Podium und an alle, die sich mit Fragen und Anregungen gemeldet haben. Falls ihr den Anfang dieser Runde verpasst haben solltet und ihr den Talk weitergeben wollt, dann gibt es den Mitschnitt von heute Abend morgen früh als Podcast auf turi2.de, auf allen üblichen Podcast-Plattformen und bei YouTube. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne wiederkommen. Das Programm hat Peter gerade schon erzählt, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Für heute sagen wir Tschüss, machen einen Strich drunter. Schön, dass ihr da wart. Schönen Abend noch.
Servus,
tschüss. Ade. Ciao. Tschüss.
Schaut
ciao.
Euch noch um.
Tschüss. Tschüss.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.